Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rebecca Weidecker und das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie. Und zwar aus der Kategorie Frau Weidecker ist schusslich. Heute in der Vorlesung haben wir am Ende Satz 5.3 bewiesen. Ich erzähle euch nochmal, worum es da ging. Und der Beweis war recht lang, unter anderem deshalb, weil ich zwischendurch eine Fallunterscheidung ein bisschen anders gemacht habe als in meinen Notizen. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber beim Nachdenken darüber und beim Nachdenken über eine Frage, die während der Vorlesung kam, ist mir klar geworden, dass man den Beweis sowieso grundsätzlich ein bisschen anders und, wie ich finde, einfacher strukturieren kann. Deswegen kommt hier ein etwas anders aufgebauter Beweis. Die ganzen inhaltlichen Argumente sind die gleichen, sie sind nur meiner Meinung nach besser organisiert. Und das Angebot ist jetzt, dass ich Ihnen nicht nur diesen neuen, etwas aufgeräumteren Beweis jetzt kurz erzähle und wir dann alle gemeinsam denken, das heißt, es hätte vorhin auch viel schneller und viel einfacher gehen können, sondern dass ich dann auch im Lauf der Woche, wenn es keine Einwände gibt, den letzten Teil des Vorlesungsaudios wegschneide und dann stattdessen diese Erläuterung zu Satz 5.3 mit zu Ihren Vorlesungsnotizen stelle auf meine Audioseite, sodass Sie das dann da kompakt haben und nicht später beim Wiederholen für die Prüfung sich nochmal diesen ausführlicheren Beweis anhören müssen. Wenn es Einwände gibt, und dazu wird es auch eine Stud-App-Ankündigung geben, wenn es Einwände gibt nach dem Motto, hey, ich fand das eigentlich ganz cool, so ausführlich und auch mit diesen vielen Nebenbegründungen und warum man sich jetzt was wie irgendwie wählt oder wie man es anders machen könnte, und ich möchte auch die Antworten auf die Zwischenfragen alle hören, dann lasse ich das so und stelle einfach nur dann zusätzlich zum Audio noch was rein nach dem Motto, hier, das geht einfacher. Das dürfen Sie entscheiden, es soll ja für Sie sein, für Ihre Prüfungsvorbereitung. Sie sollen mit dem Material gut arbeiten können. So ein bisschen spüre ich diesen Drang, die bessere Version dazuzustellen und die andere wegzuschneiden, aber ich muss das nicht tun. Es ist total okay, wenn man hört, dass wir heute in der Vorlesung etwas gemacht haben, was ein bisschen zu lang, zu technisch, zu ausführlich war. Ein bisschen zu umständlich, würde ich sagen, von der Organisation her, und dass das besser geht. Soweit die Vorrede. Wir waren in Kapitel 5. Wir haben über normale Erweiterungen gesprochen und ich wiederhole gleich nochmal kurz, worum es da ging. Aber hier ist erstmal der Satz. In Satz 5.3 haben wir eine Erweiterung L über K, eine Körpererweiterung, und wir behaupten, dass folgende beiden Aussagen gleichwertig sind. Aussage A, die Erweiterung L über K ist endlich und normal. Aussage B, L ist ein Zerfällungskörper über K für ein Polynom aus Kx. Okay, die eine Beweisrichtung wiederhole ich hier nicht, weil die wirklich einfach war und übersichtlich und ich sehe nicht, wie man das verbessern kann. Bei der anderen Beweisrichtung, also der von B nach A, da sehe ich aber durchaus Potenzial und deswegen erkläre ich Ihnen das jetzt nochmal neu, ein bisschen anders und, naja, aufgeräumter. Manche der Argumente sind jetzt automatisch kürzer, einfach weil ich die jetzt nur so einmal direkt gut überlegt sage und nicht so wie in der Vorlesung einmal so und dann nochmal aus einer anderen Perspektive und man könnte es auch so erklären. Naja, das mache ich da ja öfter mal. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Sie das gut finden, aber hier an der Stelle, finde ich, habe ich das zu viel gemacht. Beginnen wir also mit Aussage B. Es gibt ein Polynom, nennen wir es Q, aus Kx, derart, dass L ein Zerfällungskörper über K ist für dieses Polynom Q. Und wir wollen zeigen, dass dann die Erweiterung L über K endlich und normal ist. Normal, kläre ich gleich nochmal, was es heißt, endlich zu sein, das haben wir uns direkt überlegt. Wir haben uns nämlich nochmal zu Fuß angeguckt, was es bedeutet, ein Zerfällungskörper zu sein. Den haben uns dann mit dem Gradsatz überlegt, dass der Erweiterungsgrad von L über K endlich ist. Jetzt geht es um die Normalität. Wir müssen zeigen, dass immer dann, wenn wir uns ein irreduzibles Polynom hernehmen aus Kx, das eine Nullstelle in L besitzt, mindestens eine, dass dann dieses Polynom in Lx schon komplett zerfällt. Ganz oder gar nicht. Wenn ich eine Nullstelle in L habe, dann habe ich so viele Nullstellen, wie der Grad des Polynoms angibt. Für irreduzible Polynome wohlgemerkt. Das wollen wir zeigen. Wir nehmen uns also ein irreduzibles Polynom t aus kx her mit einer Nullstelle in L und diese Nullstelle nenne ich jetzt auch wieder b. Und jetzt kommt eine Fallunterscheidung, die ein bisschen anders ist und die das meiner Meinung nach besser organisiert als heute in der Vorlesung. Erster Fall, t zerfällt einfach schon in Lx. Könnte ja sein. Einen Spezialfall haben wir uns heute angeguckt. Dann ist nichts mehr zu tun, dann sind wir fertig. Zweiter Fall, t zerfällt nicht in Lx. Jetzt kommt's. Wenn t in Lx nicht zerfällt, dann bedeutet das im faktoriellen Ring Lx, dass wir eine Zerlegung haben von t in Einheiten und irreduzible Polynome, bei der Polynome vorkommen vom Grad mindestens 2. Insbesondere gibt es jetzt mehr Nullstellen von T auf der Welt irgendwo, als wir in L sehen. Wir sehen in L weniger Nullstellen, als der Grad angibt. Jetzt kommt Zerfällungskörpertheorie. Sei jetzt A, groß A, ein Zerfällungskörper von T über K. Keine spezielle Wahl, ich mache das jetzt einfach so. Und wir nehmen uns eine Nullstelle A aus dem großen A her, von T, die nicht in L liegt. Nur das ist wichtig. Es gibt sowas, das haben wir uns gerade überlegt. Und wo die anderen Nullstellen so rumliegen, ist mir egal. Aber ich weiß, es gibt eine in diesem jetzt neu gewählten Zerfällungskörper A, die nicht in L liegt. Wenn es das nicht gäbe, würde ja T schon in Lx komplett zerfallen. Gut, nehmen wir uns also groß A und klein A so her. Und jetzt bauen wir die einfachen Erweiterungen von K, die wir auch in der Vorlesung gebaut haben, nämlich K adjungiert klein A und K adjungiert klein B. Weitere Nullstellen gucken wir uns nicht an. Das Bild, das Sie sich jetzt hoffentlich nebenbei malen, ist dann also auch schon deutlich einfacher. Und jetzt kommt wahlweise Satz 4,5 oder auch Hilfssatz 4,3, egal wie man es macht. Man findet einen K-Isomorphismus, Phi, von K adjungiert klein A nach K adjungiert klein B. K-Isomorphismus heißt einfach nur, dass Phi, wenn wir das auf K einschränken, die identische Abbildung macht. Und wir finden dieses Phi auch noch so, dass A auf B abgebildet wird. Wunderbar. Und jetzt beachten wir, wir haben hier zwei einfache Erweiterungen von K mit Nullstellen von T. T war irreduzibel. Beide Erweiterungsgrade sind also gleich und sind jeweils der Grad von T. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Erweiterungen. K adjungiert A ist nämlich kein Teilkörper von L, wohingegen K adjungiert B durchaus ein Teilkörper von L ist, denn B kam ja ursprünglich aus L. Das wird noch wichtig. Jetzt wenden wir unsere Aufmerksamkeit wieder weg von T hin zu dem Polynom Q, mit dem wir angefangen haben. L war nach Voraussetzung ein Zerfällungskörper für Q über K, also ist es auch ein Zerfällungskörper für Q über jedem Zwischenkörper. Das war Lemma 4,2, glaube ich. Und wir wählen als Zwischenkörper K adjungiert B. L ist also ein Zerfällungskörper für Q über K adjungiert B, merken. L adjungiert A ist ein Zerfällungskörper für Q über K adjungiert A. Das habe ich in der Vorlesung erklärt, das mache ich also hier nur kurz. Ich komme von K zu L durch Adjunktion von Nullstellen von Q. Jetzt habe ich halt am Anfang noch das A adjungiert, dann adjungiere ich das bei L eben auch. Dementsprechend habe ich dann das L adjungiert A aus K adjungiert A entsteht, indem ich noch die Nullstellen von Q dazu nehme, die ich halt gefunden habe. Und das mit dem Zerfallen, das bleibt erhalten, denn Q zerfällt ja schon in Lx, also zerfällt es auch über jenem Erweiterungskörper von L in dem entsprechenden Polynomring. Das reicht für die Definition eines Zerfällungskörpers. Das haben wir uns nochmal kurz überlegt. Und jetzt wenden wir Lemma 4,4 an und ich erkläre jetzt auch genau wie. Das habe ich in der Vorlesung nur so kurz mündlich gemacht. Deswegen jetzt nochmal ein bisschen mehr Ruhe. In Lemma 4,4 haben wir einen Körper K1 und einen Körper K2. Die Rolle von K1 übernimmt jetzt der Körper K adjungiert A. Die Rolle von K2 übernimmt der Körper K adjungiert B. Dann haben wir in Lemma 4,4 noch einen Isomorphismus Phi von einem Polynomring in einen Polynomring. Das können wir jetzt hier auch machen. Wir können Phi hernehmen, was wir uns vorher überlegt haben, dass es das gibt, von K adjungiert A nach K adjungiert B und setzen es einfach auf die Polynomringe fort. Das ist kein Problem. A geht auf B, das war noch wichtig. Und die Einschränkung auf K ist die identische Abbildung, das bleibt alles. Dann haben wir jetzt ein Phi, so wie in Lemma 4,4. Und das, was in Lemma 4,4 die Polynome P1 und P2 waren, das ist jetzt das Polynom Q. So, wunderbar. Jetzt haben wir die Voraussetzungen von Lemma 4,4. Fast. Wir brauchen noch einen Zerfällungskörper für P1 bzw. P2, also für Q, über K1 bzw. K2 jeweils. Der eine Zerfällungskörper ist jetzt L. Das ist unser Zerfällungskörper, den wir uns... Entschuldigung, L adjungiert A. L adjungiert A ist unser Zerfällungskörper für Q über K adjungiert A. Das übernimmt also die Rolle von L1. Und dann haben wir noch die Rolle von L2 zu vergeben. Das ist der Körper L, denn der ist ein Zerfällungskörper für Q über K adjungiert B, also K2. Jetzt passt alles. K adjungiert A, K adjungiert B, Phi, das Polynom Q, der Zerfällungskörper L adjungiert A, der zu K adjungiert A gehört, und der Zerfällungskörper L, der zu K adjungiert B gehört. Das waren die ganzen Bezeichnungen. Was sagt Lemma 4,4? Es gibt einen Körperisomorphismus Alpha von L-Adjungiert A nach L, also von dem einen Zerfällungskörper in den anderen, derart, dass die Einschränkung von Alpha auf K-Adjungiert A das gleiche ist wie die Abbildung Phi, mit der wir angefangen haben. Ich unterscheide jetzt nicht zwischen Phi und der Fortsetzung auf die Polynomringe, ich hoffe, das ist okay. Insbesondere bleibt es so, dass Alpha das kleine A auf das kleine B abbildet. Das ist wichtig und durch diese Isomorphie und die Tatsache, dass ja ganz unten der Grundkörper K von Phi elementweise festgelassen wird, dadurch bekommen wir jetzt noch, dass die Erweiterungsgrade von L adjungiert A über K bzw. von L über K gleich sind. Das ist jetzt eine wichtige Info. Diese Erweiterungsgrade sind gleich. Und jetzt können wir nämlich einiges vereinfachen, auch das habe ich in der Vorlesung komplizierter gemacht und Sie haben das dann gesehen mit den Erweiterungsgraden und was da nicht zusammenpasst. Ich denke aber, dass es noch ein bisschen einfacher geht, wenn man bei dieser Aussage bleibt, die ich gerade gemacht habe. Dieser ganze Aufbau hier mit den Körperisomorphismen und dass das unten das Phi ist, mit dem wir angefangen haben und das K von Phi elementweise festgelassen wird, all das führt dazu, dass wir jetzt zwei Erweiterungskörper von K haben mit dem gleichen Erweiterungsgrad. Einmal L adjungiert A und einmal L. Aber Moment mal, L ist doch ein Teilkörper von L adjungiert A. Wie können die den gleichen Erweiterungsgrad über K haben? Naja, nur dann, wenn sie gleich sind. Das bedeutet aber, dass A in L liegt und das ist ein Widerspruch dazu, dass wir A am Anfang aus einem Zerfällungskörper groß A gewählt haben und eben gerade nicht in L. Fertig, das war's. Das war viel kürzer. Klar, ich habe jetzt auch nicht geschrieben und drumherum gequatscht, aber so wäre es auch in der Vorlesung deutlich schneller gegangen, denke ich. So ist das manchmal, man muss einen langen Beweis aufschreiben, um dann sich später einen kurzen überlegen zu können. Ich finde es klarer, ich hoffe, dass Sie es auch klarer finden. Und jetzt möchte ich noch die Frage beantworten aus der Vorlesung, ob man nicht einfach mit einem Zerfällungskörper über L hätte weitermachen können, anstatt über K und dann irgendwie Nullstellen so und so zu wählen. Darüber habe ich auch nachgedacht und meine Intuition war, ja, das geht bestimmt. Und bei längerem Nachdenken habe ich meine Meinung geändert, denn na, es gibt so verschiedene, also die naheliegende Antwort ist vielleicht, wenn ich alternativ einen Zerfällungskörper A hernehme von diesem Polynom T, das wir uns da angeschaut haben, über L, dann ist mein neuer Grundkörper in dem ganzen Argument jetzt L und über L weiß ich einfach nicht so viel. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen möchte, so eine Konstruktion zu machen wie gerade, mit Nullstellen und dann so Zwischenkörpern und Isomorphismen, die ich fortsetzen kann, dann ist immer L der Grundkörper, von dem aus ich was mache. Und es ist im ersten Moment nicht klar, wie ich zu so einem Grundisomorphismus komme, von L irgendwo hin, den ich dann fortsetzen kann. Das ist das Erste. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, geht das nicht vielleicht trotzdem? Darüber habe ich nachgedacht und bin aber immer wieder dahin zurückgefallen, dass man bei solchen einfachen Erweiterungen von K anfängt, mit einfachen von da aus irgendwie loslegt, mit Nullstellen von T und dass man dann am Ende immer bei Argumenten landet, die so ähnlich sind wie das, was wir jetzt gemacht haben. Irgendwo brauche ich immer diesen Start, so einen Start-Isomorphismus von irgendwo nach irgendwo und so, dass K am besten elementweise fest bleibt, damit wir wissen, dass Q sich nicht verändert, denn Q brauchen wir ja später. Und wenn wir das nicht machen, sondern versuchen irgendwie mit L loszubasteln, dann haben wir da nicht genug Informationen. Jedenfalls ist das momentan das, was ich denke. Und ich bin sicher, wenn ich nachher auf dem Fahrrad sitze, dann rotiert es noch ein bisschen weiter. Aber das ist für den Moment das, was ich so vermute. Direkt wird es, glaube ich, nicht so funktionieren mit der Anwendung von Hilfssatz 4.3 bzw. 4.4 über L, sondern dann müsste man Zwischenschritte einbauen, um überhaupt einen Isomorphismus zu bekommen, der in L startet. Und dann landet man am Ende vielleicht doch bei der gleichen Konstruktion, die wir jetzt gemacht haben. Soweit, so gut. Jetzt habe ich eine knappe Viertelstunde gesprochen. Super, das war kurz und kompakt. Ich freue mich. Das hat auch Spaß gemacht, darüber nochmal nachzudenken. Ich hoffe, dass es lehrreich für Sie ist. Und im StudIP in der Ankündigung werde ich Sie fragen, wie wir damit jetzt am besten verfahren. Erstmal gibt es einfach nur so ein Audio im StudIP und auf meiner Podcast-Seite und dann sehen wir weiter. Viel Spaß beim Weiter-Rumtüdeln, beim Bildermalen und beim Vertiefen der Argumente, denn die bleiben uns erhalten. So geht es jetzt erstmal weiter in der Vorlesung. Bis bald! Ah, Moment, irgendwo ist auch Musik. Da ist die Musik. Tschüss!